heute ist Crunch Time. Herzlich willkommen zu Football's Coming Home, zu Folge 89. Und was soll ich sagen, die letzten zwei Spieltage stehen vor der Tür. Und das bedeutet, Zeit zum letzten Mal in dieser Saison für ein reguläres Fazit eines Spieltags. Denn ihr wisst ja, nach dem 34. machen wir keins mehr, sondern dann folgt nur noch unser großer Saisonrückblick. Doch bevor es soweit ist, wie gesagt, die Folge heute erstmal nochmal. Und da habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Er ist in der Sportjournalistenszene definitiv kein Unbekannter. Er ist stellvertretender Sportchef bei RTL und zitiert im Doppelpass auch gerne mal Madonna. Grüß dich, Timo Latsch.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Für alle, die das nicht mitbekommen haben oder nicht wissen, wovon ich spreche, ihr könnt euch gerne mal auf YouTube bei Sport1, wie gesagt, Doppelpass im Real Life anschauen. Vor wie vielen Wochen war das? Vor 2, 3?
Ja, das ist so ungefähr 2 oder 3 Wochen her und ich hatte eigentlich den Eindruck, dass der Spruch ganz gut ist. Ich glaube, so richtig verstanden hat ihn am Ende dann doch auch keiner, aber das ist dann ja immer so die Gefahr in solchen Talksendungen, dass man, also eigentlich ist es immer schlecht, wenn man Sachen vorbereitet. Das geht dann in der Tat oft nach hinten los. Am besten ist, man setzt sich einfach dahin und antwortet spontan, so wie jetzt in deinem Podcast, ja.
Also du hast den tatsächlich vorbereitet sogar?
Ich hatte mir so überlegt vorher, weil ich hatte tatsächlich mit Alex Wedde damals telefoniert, 2, 3 Tage vorher, und da ist mir diese Idee irgendwie aufgekommen und habe ihn damit konfrontiert und er sagte, ja, eigentlich trifft es das ganz gut. Und dachte ich mir, naja, wenn wir über den VfB Stuttgart sprechen und wir sprechen dann darüber, dass die relativ, ich sag mal, unerwachsenen Fußball spielen, also immer sehr leidenschaftlich und sehr offensiv und total temperamentvoll, aber leider wenig rational durchdacht und am Ende auch mit so wenig Punkte auf dem Konto, passt das eigentlich ganz gut. Und dann spielte der VfB Stuttgart auch noch 4-4 bei Union Berlin. Also eigentlich passte diese Art des Ergebnisses dann wunderbar rein. Und deswegen war er zumindest ein wenig vorbereitet, ja.
Naja, gut. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber ist auch schön für unseren Podcast. Dann haben wir hier auch noch eine exklusive Schlagzeile. Nein, Quatsch. Verwenden wir nicht, hört ihr dann aber. Und dann würde ich mal sagen, aber gehen wir mal rein in den 32. Spieltag. Und der begann, wie immer, am Freitagabend mit Heidenheim gegen Bochum. Ein schmuckloses 0:0, eine intensive Partie, leider ohne Tore. Ich glaube, auf die Einzelheiten im Spiel müssen wir jetzt nicht groß eingehen. Ich glaube, ein Wort erstmal zu Kevin Müller. Gute Besserung. Zusammenprall mit Sissoko. Sah sehr übel aus. War hinten raus betrachtet zum Glück nur eine Gehirnerschütterung. Ansonsten zu diesem Spiel. Ja, was will man da groß sagen? Ich glaube, man kann da vor allem mal darauf eingehen, was jetzt daraus folgt. Also Heidenheim bleibt so ein bisschen stecken. Hätte jetzt natürlich im Nachhinein betrachtet Punkte gut machen können auf Hoffenheim. Bochum. Da ist der Abstieg wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich besiegelt, oder?
Ja, ich glaube das auch tatsächlich fast. Und es war natürlich so ein Spiel, in dem eigentlich Bochum hätte gewinnen müssen, um nochmal den Schalter umzulegen, um nochmal ranzukommen, um, ich sag mal, auch alles in den eigenen Händen zu haben. Heidenheim hat sich diesen einen Punkt dann verdient. Eigentlich ein typisches Ergebnis für dieses Schneckenrennen. Wir haben ja ein Schneckenrennen sowohl in der Bundesliga im unteren Bereich als auch in der zweiten Liga, sprechen wir jetzt auch noch drüber, im oberen Bereich. Das heißt, man hat so das Gefühl, alle wollen absteigen, keiner will aufsteigen. Ich habe keine Ahnung, was die Vereine alle gegen die Bundesliga haben, so ein bisschen ketzerisch gesagt. Aber die Mannschaften, die jetzt da unten kämpfen, auch wenn die Kieler jetzt ja dann gewonnen haben in Augsburg, haben alle relativ wenig Punkte. Das muss man schon sagen. Früher hat man mal gesagt, das war auch ein Thema im Doppelpass übrigens, vor ein paar Wochen schon, als ich da war, dass man 40 Punkte braucht für den Klassenerhalt. Möglicherweise reichen dieses Jahr 28 oder 30, um drin zu bleiben. Und deswegen passte dann dieses 0-0 auch zu, ja, dem sehr langsamen Vorankommen der drei Vereine da unten. Und mit dem Punkt kann natürlich Heidenheim viel besser leben. Für Bochum muss jetzt sehr viel zusammenkommen, um den Klassenerhalt noch zu schaffen. Ich glaube, dass sie am Ende dann auch wirklich die Mannschaft sind, die vielleicht schon am kommenden Wochenende als erstes abgestiegen ist.
Wobei immerhin gab es ja unter der Woche noch positive Nachrichten, nämlich, dass man auch mit Dieter Hecking in die zweite Liga tatsächlich gehen wird. Ist ja, glaube ich, wir werden ja heute noch viel über Trainerentlassungen sprechen. Ist das tatsächlich, sage ich mal, wenn der Abstieg, der nun jetzt sehr wahrscheinlich kommen wird, ist das aber ja im Hinblick auf einen Wiederaufbau in der zweiten Liga ein sehr gutes Signal wiederum, oder?
Ja, Dieter Hecking kennt ja vor allem auch diese zweite Liga sehr gut, weil er die letzten, ich glaube, 3 oder 4 Jahre in Nürnberg Sportdirektor war. Davor war er auch schon mal Trainer beim Hamburger SV. Also er kennt die zweite Liga und er passt zu Bochum einfach. Die Ruhe, die er ausstrahlt, er ist ja auch im Ruhrpott geboren, ist da sehr beliebt, genießt ein hohes Ansehen und deswegen finde ich es genau richtig, dass Bochum mit ihm verlängert hat, auch wenn sie in der zweiten Liga spielen. Wenn man es aber ganz rational und ganz nüchtern betrachtet. Häkkinen ist zwar gekommen, da hatte Bochum erst einen Punkt, aber auch in der Rückrundentabelle steht der VfL auf dem Abstiegsplatz. Das heißt, so hat er dieses Ruder einfach auch nicht rumreißen können. Und dass Bochum überhaupt noch im Rennen ist, hängt, wie eben schon erwähnt, damit zusammen, dass die anderen Mannschaften auch sehr, sehr viele Punkte haben. Also Häkkinen hat den VfL nicht so richtig sportlich nach vorne gebracht. Ja, aber ich glaube, dass er jetzt dann für einen sicherlich sehr schwierigen Aufbau in der zweiten Liga der richtige sein kann.
Ja, wie gesagt, nächste Woche vielleicht schon der Abstieg, Heimspiel gegen Mainz und dann auswärts zum Abschluss nochmal auf St. Pauli. Die Heidenheimer spielen noch bei Union Berlin und daheim gegen Werder Bremen. Und dann gehen wir rein in den Samstag, der ja allgemein ein bisschen crazy daherkam, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Fangen wir doch einfach mal mit den jetzt hinten raus betrachtet Meister Bayern an. Die waren das jetzt nach dem wilden 3:3 in Leipzig offiziell noch nicht, wobei da eigentlich auch klar war, gut, selbst wenn die Tordifferenz wird deutlich reichen. Und zwar ja allen vorab eigentlich klar, Leipzig-Bayern, wenn man sich auch mal die Partien der letzten Jahre anguckt, das war ja immer verrückt, immer viele Tore. Was will man eigentlich zu diesem Spiel sagen, außer geil, so viele Wendungen, schöne Tore? Ja, kann man doch nur begeistert sein, oder?
Ja, total. Und ich sag mal, auch ein typisches Ergebnis eben mit vielen Toren. Wir hatten ja insgesamt sehr viele Tore an diesem Samstagnachmittag. Und das ist das Schöne so immer in den letzten 2 oder 3 Spieltagen der Bundesliga. Es gibt oft sehr viele Tore. Es gibt sehr oft verrückte Ergebnisse. Und es macht einfach Spaß zuzugucken. Ich kann mich erinnern, als die Bayern mal gegen Leipzig gespielt haben, glaube ich, am letzten oder vorletzten Spiel haben sie 6:5 in Leipzig gewonnen. Da war dieses 3:3 dann schon sehr nah. Am Ende können da, glaube ich, beide ganz gut mit leben. Die Bayern vermutlich noch ein bisschen besser, weil sie jetzt mittlerweile Meister sind. Und selbst wenn Leverkusen jetzt gewonnen hätte, in Freiburg wären sie sowieso auch geworden. Leipzig hätte sicherlich den Sieg gut gebrauchen können. Sie haben ja auch lange Zeit geführt, weil sie so im Rennen um die Champions League-Plätze so ein wenig hinterherlaufen. Aber vogelwildes Spiel mit ihren Wendungen, was, glaube ich, den Fußballfans Spaß gemacht hat. Am Ende aber, auch wenn Leipzig noch spät den Ausgleich geschossen hat, am Ende für IB weniger ist als für die Bayern.
Ja, definitiv. Ich meine, ich glaube, da stand man auch noch, als man geführt hat, war man zwischendurch jetzt noch Vierter, jetzt ist man Sechster. Jetzt auch nicht so toll aus. Und wobei die restlichen zwei Aufgaben mit Bremen auswärts, Stuttgart zu Hause, ja, klingt machbar, aber ich traue halt Leipzig auch wiederum zu, dass sie das Leipzig dann aber auch wieder zeigen, was sie in dieser Saison viel zu häufig gezeigt haben. Befürchte ich mal.
Ja, eine Stabilität drin. Ähnlicher Fall wie Borussia Dortmund. Auch wenn der BVB ja jetzt wieder ein bisschen in die Spur gekommen ist. Ich bin mir auch sehr unsicher, ob dieser Trainerwechsel zu Scholt Löw dann tatsächlich sein musste, weil ich finde einfach, dass Marco Rose insgesamt zu RB super gepasst hat. Und auch wenn die letzten Ergebnisse vielleicht nicht mehr ganz so hervorragend waren, hätte ich mich gefreut, wenn er da noch ein bisschen länger arbeiten kann.
Ja. Das wird man jetzt erst hinten raus sehen, wenn wir dann sehen, wo die Leipziger final stehen. Die Bayern haben dann, wie gesagt, gestern Abend, also am Sonntag, wir nehmen gerade am Montag auf, ordentlich gefeiert. Ich glaube, das Bild, was so ganz besonders um die Welt ging, die Umarmung von Harry Kane und Eric Dier, die zwei Old Boys von der White Hart Lane, jahrelang den Titeln hinterhergerannt sind und jetzt ausgerechnet beide gemeinsam die Meisterschaft feiern können, ihren ersten großen Titel. Ich glaube, das macht die Meisterschaft, glaube ich, noch umso besonderer wahrscheinlich, weil man hat auch überall gelesen, ja, herzlichen Glückwunsch FC Bayern zur Meisterschaft und herzlichen Glückwunsch Harry Kane, so war ein bisschen so der O-Ton und überall, was man so gelesen hat, man gönnt es einfach diesen Spieler oder diesen beiden Spielern, dass es jetzt endlich geschafft haben. Und es war irgendwie auch so was ganz anderes, vielleicht lag es auch aufgrund des letzten Jahres, wo man nicht Meister geworden ist. Ich habe die Bayern lange nicht mehr so eine Meisterschaft feiern sehen.
Nein, es ist ja auch dann schon für die Bayern ein wichtiger Triumph, dass man ein Jahr Bayer Leverkusen wieder ein deutliches Zeichen an die Liga gesendet hat, vom ganzen Selbstverständnis her, man ist die Nummer 1 in Deutschland, die Meisterschaft und aus Bayern-Sicht am besten auch die nächsten 100, ja, für nur über den FC Bayern und natürlich auch gerade für Harry Kane, der erste Titel ist ein besonderer. Es ist immer sehr undankbar, auf dem Sofa in Anführungszeichen aufzusteigen. Natürlich ist es viel schöner, wenn man es selbst schafft mit einem Sieg oder dann mit den Fans feiern kann. Ich glaube, die Bayern haben sogar insgeheim gehofft, dass Leverkusen das Ding in Freiburg gewinnt, damit sie dann nächstes Wochenende mit dem Sieg gegen Gladbach zu Hause hätten, nochmal von der ganzen Emotionalität feiern können. Jetzt war es dann eben ein Aufstieg auf dem Sofa und ich fand es sympathisch, dass die Bayern zumindest dann etwas gefeiert haben. Ich habe es ein bisschen gedauert, bis dann alle angekommen waren. Ja, so habe ich es zumindest vernommen im Protokoll der Meisterfeier. Aber ja, ich glaube, es ist auch gut für die Bundesliga, wenn sich dann Spieler und ein Verein auch tatsächlich freuen über so eine Meisterschaft und die nicht nur so einfach abhaken. Von den Bayern-Fans hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Enthusiasmus gewünscht. Ich bin gerade aus meiner Heimatstadt. Siegen, Sportfreunde Siegen, ja, das ist Amateur, Oberliga Westfalen, die sind auch auf dem Sofa aufgestiegen.
Ja, am Glückwunsch zum Aufstieg in die Regionalliga, ne?
Das war sensationell und da waren dann mehr Fans in der Siegener Oberstadt, als glaube ich in München sich haben. Auch wenn es auch nur ein Sofa aufstieg war und ein paar liegen weiter drunter. Also klar, die Bayern-Fans erwarten da anderes und deswegen wird die Bayern-Saisonanalyse auch, was das Thema Meisterschaft angeht, natürlich positiv und wohlwollend ausfallen. Man darf auch nicht vergessen, es ist glaube ich die beste Saison seit 7 Jahren, die Bayern spielen. Aber trotzdem gehört natürlich zu einer richtig guten Saison dann zumindest mal, ich sag mal, der DFB-Pokalsieg und ein Weiterkommen mal unter die letzten 4 in der Champions League. Soll es dann eigentlich auch sein. Und von daher ist es für die Bayern dann bestenfalls, ich sag mal, eine 3-Plus-Saison, aber bestimmt keine sehr gute oder gute.
Da stimme ich dir zu. Ich habe mich gestern aber sehr gefreut und wie gesagt, weil ich ja auch so ein kleines Spurs-Herz habe und ja durchaus weiß, wie sehr diese beiden Spieler umso mehr gelitten haben, freut es mich natürlich umso mehr, dass sie es jetzt endlich geschafft haben. Vielleicht eine Sache noch zu Leroy Sané. Da war ja immer so die Frage, oder war eher der Gedanke, dass die Verlängerung mit ihm jetzt ziemlich schnell durchgehen könnte. Jetzt hat er noch seinen Berater gewechselt, Pini Zahavi, über den Uli Hoeneß vor einigen Jahren mal sagte, er sei ein geldgieriger Piranha, wir erinnern uns alle. Könnte das in der Sachlage noch was verändern oder ist das eher jetzt so hochgepusht?
Also ich bin bei den Vertragsverhandlungen leider nicht mit am Tisch, obwohl man das ja oft bei den Bayern den Eindruck hat, weil sehr, sehr viel nach außen dringt, egal ob sie nun gerade einen Trainer suchen wie vor knapp einem Jahr oder ob sie mit Spielern verlängern oder sie eben nicht tun wie in den Fällen Thomas Müller oder Joshua Kimmich. Ich habe bei Sané eigentlich den Eindruck, dass es für die Bayern vielleicht ganz gut wäre, nicht mit ihm zu verlängern. Ich erlebe Leroy Sané immer als einen Spieler, wo ich nicht den Eindruck habe, dass da permanent die 100% steht. Ich habe, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, die Nationalmannschaft sehr lange begleitet, war bei vielen großen Turnieren dabei, weiß auch, wie da Leroy Sané trainiert hat, gewirkt hat, welche Erwartungen jeweils vor großen Turnieren an ihn gesteckt wurden, die eigentlich so richtig nie erfüllt wurden. Also ich glaube, er war jetzt insgesamt bei 4 Turnieren dabei, hat immer noch kein einziges Tor geschossen in der Nationalmannschaft, obwohl er eigentlich alles mitbringt. Und bei den Bayern hat man auch so den Eindruck, Sané ist so ein Wenn-Dann-Spieler. Also ja. Wenn es sein muss, dann funktioniert er. Wenn er denn gerade so seinen Vertrag verlängert, dann schießt er auch Tore. Und wenn die Bayern so ihre Gehaltsstruktur ein wenig nach unten korrigieren wollen, dann könnte Sané dann doch ein Streichkandidat sein. Auch wenn im Moment ja zu lesen ist, wie gesagt, es ist nicht am Verhandlungstisch, dass sie eher so auf die Zielgerade einbiegen und es dann vielleicht mit ihm doch noch ein paar Jahre weitergeht. Weil, das war übrigens auch ein Thema im Doppelpass vor ein paar Wochen, Sané zu den Spielern tatsächlich auch gehört, die gerne bei den Bayern bleiben wollen. Und das galt für alle anderen Kandidaten, mit denen die Bayern jetzt zuletzt verlängert haben, ganz genauso. Man verdient nicht allzu schlecht, ja, an derselben Straße.
Durchaus.
Man hat schön eingerichtet, München ist eine tolle Stadt. So, warum sollte dann ein Leroy Sané woanders hingehen, wenn er es bei den Bayern doch schön und gemütlich hat?
Ja, ich bin grundsätzlich da deiner Meinung in Bezug auf Sané. Was es halt nicht so einfach macht, ist halt jetzt die letzten Wochen halt. Aber da habe ich halt dieselbe Befürchtung wie du auch. Jetzt verlängert er den Vertrag und im nächsten Jahr reden wir dann genau wieder über das Gleiche. Insofern, ja. I don't know, ob ich mich darüber freuen werde. Vielleicht verändert sich da ja jetzt auch noch was. Wissen wir ja nicht. Ich sitze auch nicht am Verhandlungstisch. Die Bayern spielen dann jetzt noch hinten raus zu Hause gegen Gladbach. Da wird es dann auch die Schale geben und dann zum Abschluss auswärts in Hoffenheim. Und da gehen wir zu einem Spiel, was noch verrückter war und über welches Seoane am Ende sagte, gefühlt für beide Mannschaften eine Niederlage. Er meint damit das 4:4 seiner Mannschaft gegen Hoffenheim. Und ich glaube, das kann man so auch absolut sagen, wenn man mal auf die Gladbacher guckt. Ja, sie haben hinten raus das Remis noch gerettet. Allerdings jetzt 14 Gegentore in den letzten 5 Spielen. Die Hoffenheimer wiederum haben den vorzeitigen Klassenerhalt verpasst.
Ja, absolut. Und die Gladbacher vergeben gerade, so ist zumindest mein Gefühl, fast eine Art historische Chance. Wenn es jetzt hier ganz kurz ein Hintergrundgeräusch gab, dann, weil ich die Tabelle nochmal aufmachen wollte, da eben ganz genau sehe, dass Gladbach 45 Punkte hat. Und wenn man sich überlegt, dass sie eben gegen Kiel, also in Kiel und zu Hause gegen Hoffenheim nur einen geholt haben, anstatt ein geplanter 6, dann wären sie nämlich jetzt mindestens mal Tabellensechster und könnten sich sogar noch Hoffnung auf die Champions League machen. Und jetzt muss schon sehr, sehr viel passieren, dass die Sportfreunde siegen. Ich bin noch im Aufstiegs, der Aufstiegsfeier meines Heimatvereins. Jetzt muss schon sehr, sehr viel passieren, dass Borussia Mönchengladbach noch nach Europa kommt. Und das haben sie sich leider aus Borussia-Sicht vor allem in den Spielen versaut, in denen sie gegen vermeintlich Schwächere angetreten sind. Also Niederlage in Kiel, Punkt gegen Hoffenheim. Das ist dann zu wenig.
Zu wenig, das ist es auch für die Hoffenheimer. Wie gesagt, da steht ja jetzt auch so ein bisschen die Frage im Raum. Wie gesagt, aus den letzten 9 Spielen nur 2 gewonnen und man braucht ja eigentlich nur noch einen Punkt. Da ist jetzt natürlich auch die Frage, wie geht es hinten raus mit Christian Ilzer weiter? Es gab ja vor ein paar Wochen diese durchaus merkwürdige Aussage von ihm, so sinngemäß, ja, ein paar Jahren will ich Europa und dann die Meisterschaft. Von der verantwortlichen Seite der TSG heißt es immer, also da scheint der Trainer nicht in Frage zu stehen. Weiß nicht, inwiefern man das auch für wahre Münze nehmen kann. Aber ehrlicherweise, es würde, also aus meiner Sicht, Christian Ilzer hat die TSG 0 weiterentwickelt. Ich wüsste ehrlicherweise nicht, wie man nach dieser Saison, vollkommen egal, ob sie jetzt noch den Klassenerhalt schaffen oder nicht, wie man da noch aus sportlichen Gründen weiterarbeiten könnte. Und wenn jemand schon solche Aussagen tätigt, also ja, ich weiß ja nicht.
Ja, absolut richtig bin ich bei dir. Ich denke auch, dass die Hoffenheimer es schaffen werden, auch allein, weil ich nicht glaube, dass Heidenheim noch beide Spiele gewinnt. Von daher werden die Hoffenheimer dann so irgendwie auf der letzten Rille über die Ziellinie humpeln. Und der Verein hat sich unter ihm nicht weiterentwickelt. Ich meine, Hoffenheim ist in der vergangenen Saison in der Europa League gestartet. Ja, wir haben ja bei RTL auch einige Spiele der TSG übertragen und sie haben einen schlechten Saisonstart gehabt, hatten sich dann gerade ein bisschen gefangen, dann in meinen Augen vollkommen, also nicht nachzuvollziehen, dass sie sich dann vom Trainer getrennt haben und dann sind sie eigentlich die ganze Saison über nicht so richtig in Fahrt gekommen. Und natürlich ist es ein wenig unglücklich, wenn man als Trainer ja, ich sag mal, unterdurchschnittlich liefert, aber dann über 5-Jahres-Pläne spricht und dass man irgendwann deutscher Meister werden will. Das fällt einem dann halt irgendwann auf die Füße und ich würde die These unterschreiben, dass ich glaube, dass zur neuen Saison ein neuer Coach in Hoffenheim auf der Bank sitzt.
Die Hoffenheimer spielen jetzt noch auswärts in Wolfsburg und wie gesagt, dann zu Hause kommen nochmal die Bayern und die Gladbacher spielen nächste Woche exakt da bei den Bayern, werden dann wahrscheinlich ein schönes Rahmenprogramm bilden. Obwohl ein Spalier macht man ja in der Bundesliga, glaube ich, nicht. Ne? Das macht man nur in der Premier League, meine ich. Ja, und die Wolfsburger dann nochmal zum Abschluss zu Hause. Und dann kommen wir zum nächsten Kracherspiel. Union gegen Bremen. 2:2, wieder mal schöne Tore an der Alten Försterei. 2 an der Zahl von Stay. Benisch macht in der 84. mit einem richtigen Hammer den Ausgleich und die Unioner sind mal richtig im Driver-Seat, obwohl es für sie ja um nichts mehr geht am Ende des Tages. Aber noch nie haben die Unioner einen 0-2-Rückstand aufgeholt. Es ist das 8. Spiel in Folge ohne Niederlage. Immerhin, bei den Bremern ist es das 6. Spiel, wo sie ungeschlagen sind. Aber ich glaube, die Bremer dürften sich über dieses Unentschieden deutlich mehr ärgern, einfach aufgrund der Führung und weil der Zug nach Europa jetzt damit endgültig wohl abgefahren ist.
Ja, also sie haben natürlich noch eine theoretische Chance bei 3 Punkten Rückstand auf Rang 6. Aber ich glaube nicht, sie haben auch noch das schlechtere Torverhältnis gegenüber Leipzig, dass sie da nochmal so richtig in die Show kommen. Und für Bremen gilt Ähnliches, was ich eben zu Gladbach gesagt habe. Auch das ist eine historisch vertane Chance. Beide Mannschaften ja mit großer Tradition und beide waren ja lange Zeit in Europa gebucht. Wenn ich so an die 90er Jahre denke oder an die 80er insbesondere, da war Bremen und Gladbach immer im damaligen UEFA Cup dabei. Und jetzt hätte man die Chance gehabt, nach langer Zeit das nochmal zu packen. Und auch Bremen hat dann mit dem Unentschieden gegen St. Pauli am vorletzten Spieltag und mit dem Unentschieden bei Union Berlin 4 Punkte liegen gelassen. Ansonsten wären die jetzt auch wirklich mittendrin, sogar noch mit Chancen auf die Champions League. Und ich glaube, dass es dann am Ende nicht reicht. Ich habe vor der Saison übrigens gesagt in so Radio-Interviews, dass ich Werder Bremen zutraue, die positive Überraschungsmannschaft in dieser Saison zu werden. So ganz weit davon weg sind sie nicht. Am Ende würde man wahrscheinlich sagen, ist es dann doch noch Mainz. Mal schauen, wo die dann am Ende landen oder Eintracht Frankfurt. Aber Bremen hat natürlich mit einem deutlichen Zwischentief mal zwischendurch schon eine sehr, sehr ordentliche Saison gespielt. Wenn sie dann am Ende 7. oder 8. werden, dann sind sie wahrscheinlich an der Weser alle zufrieden. Und trotzdem hat es dann zum großen Wurf eben leider nicht ganz gereicht. Und bei Union, muss man sagen, hat Steffen Baumgart tatsächlich dieses Team stabilisiert, hat seine Zeit gebraucht. Also wir hatten ja mal irgendwann vor gar nicht allzu langer Zeit zu Hause gegen Holstein Kiel verloren. Und da musste man sich wirklich große Sorgen machen, dass es sogar in diesem Jahr nochmal richtig eng werden kann in Sachen Abstiegskampf. Aber Steffen Baumgart hat das System auch ein bisschen umgestellt, hat mit all seiner Erfahrung diese Mannschaft auf Linie gebracht. Und jetzt werden sie am Ende relativ souverän irgendwo im Mittelfeld landen. Und bin mal sehr gespannt, was Union nächstes Jahr macht. Also da würde ich denen vielleicht zutrauen, dass es da durchaus ein paar Plätze nach oben gehen kann.
Oh ja, und ich würde auch, oder ich muss bald mal wieder Benny, der ja eisern Union-Fan ist, mal wieder einladen. Und der ja damals, während wir Podcast aufgenommen haben und die Nachricht reinkam, dass Baumgart Trainer wird, er ja zusammengebrochen ist, würde mich mal sehr interessieren, ob er, wie er jetzt drüber denkt. Schauen wir mal. Benny, falls du das hörst, ich schreibe dir nachher mal. Die Unioner.
Er kommt oder war er erschüttert?
Er war erschüttert.
Er war erschüttert, okay.
Er hat gesagt, Union wird absteigen. Das war, glaube ich, so sein Zitat, wenn ich mich richtig entsinne.
Ich bin gerade schon für einen guten Trainer. Hab ihn natürlich hier, ich wohne ja in Köln, arbeite in Köln, wie du weißt. Da guckt man ja auch immer besonders auf den ersten FC Köln. Was er da vor ein paar Jahren geleistet hat, ist einfach klasse gewesen. Davor hat mir seine Arbeit auch beim SC Paderborn sehr, sehr gut gefallen. Dann hatte er so diesen leichten Schlenker. In Hamburg hat es irgendwie nicht so richtig funktioniert. Ich glaube, jetzt passt es und matcht es wieder ganz gut. Und ich glaube schon, dass Steffen Baumgart den Verein stabilisieren kann.
Zumindest jetzt hat er es auf jeden Fall gemacht. Und die Unioner spielen noch zu Hause gegen Heidenheim und in Augsburg. Bremen, weil du auch Leipzig angesprochen hast, nächste Woche eigentlich schon ein vorentscheidendes Duell, in welche Richtung es geht. Nämlich dann kommt Leipzig nach Bremen. Und zum Abschluss hat man Heidenheim auswärts. Das einzige Spiel, was nicht so richtig in diese Samstagsreihe reingepasst hat, war St. Pauli gegen Stuttgart. Hätte St. Pauli nämlich das eine Tor geschossen, hätten wir ein 1-1, ein 2-2, ein 3-3 und ein 4-4 gehabt. Ja, schade. Man kann halt nicht alles haben. Am Ende Nick Woltemade, der Matchwinner, obwohl er auch vorher noch einen Elfmeter verschossen hat. Ich glaube, wir müssen, bevor wir über die Vereine allgemein sprechen, aber nochmal auf die gelb-rote Karten eingehen, vor allem von Van der Heijden und dann hinten raus vor allem gegen Vasil. Jetzt gerade in dieser Saisonphase, Elias Saad fällt übrigens verletzungsbedingt jetzt auch die restlichen Saisonspiele aus. Also wenn man mal bedenkt, in was für einer Lage der FC St. Pauli ist und diese Spieler jetzt auch noch gesperrt fehlen. Ja, wie siehst du das und findest du die gelb-rote Karte, schaut euch das gerne nochmal auf YouTube in den Highlights an, gegen Vasil übertrieben oder gerechtfertigt?
Na, ich bin auch eher bei den meisten und sage, dass sie vielleicht dann übertrieben war an der Stelle. Und ich glaube, ja, dass dieses Spiel natürlich St. Pauli schon nachhaltig ziemlich geschadet hat. Denn mit dem einen Punkt, und den hätte es möglicherweise gegeben, ohne die Platzverweise oder ohne den Platzverweis, dann wäre man zumindest mal nochmal deutlich näher in Richtung Klassenerhalt herangerückt. So könnte es vielleicht dann für St. Pauli mit den Spielen jetzt in Frankfurt und zu Hause gegen Bochum bis zum letzten Spieltag eng werden. Es war ja eine sehr, sehr hitzige Atmosphäre insgesamt in Hamburg bis zum Schluss. Davon hat sich der Schiedsrichter offenbar ein bisschen anstecken lassen. Ich finde, das ist menschlich nachzuvollziehen, ja, dass das passiert. Aber das sollte halt eigentlich nicht vorkommen. Und ja, Schiedsrichter sollten gucken, dass sie in solchen Spielen eher die Situation beruhigen. Und ich glaube, das hat nicht so richtig funktioniert. Und deswegen kann ich den Ärger der Hamburger auf den Unparteiischen dann schon verstehen. Sie sollten sich damit jetzt nur auch nicht zu lange aufhalten, sondern sollten einfach weitermachen. Sie spielen bisher eine tolle Saison, holen auch gegen starke Mannschaften immer wieder überraschend Punkte. Und ich denke, sie werden es dann am Ende schon noch irgendwie hinbekommen. Vielleicht ja auch schon am kommenden Wochenende mit einem Unentschieden in Frankfurt, weil damit könnte sogar die Eintracht voraussichtlich leben, weil allzu viel brauchen die auch nicht mehr, um halt sicher in der Champions League zu sein.
Wie wichtig ist es jetzt noch für die Stuttgarter? In der Liga spielen sie nur noch um die goldene Ananas. Sie haben noch Augsburg zu Hause und Leipzig auswärts. Wie wichtig ist es dennoch, diese Spiele jetzt noch erfolgreich zu gestalten, auch in Bezug auf das Pokalfinale?
Ja, ich denke, für den VfB Stuttgart geht es in der Liga logischerweise um nichts mehr. Also da geht nach oben und nach unten nichts mehr. Es geht nur noch darum, mit einem guten Gefühl gegen Bielefeld anzutreten. Und die Mannschaft ist nach wie vor verunsichert, wenn man so viele Heimspiele hintereinander dann eben nicht gewinnen kann. Und deswegen glaube ich, täte ihnen ein Heimsieg vor dem Pokalfinale in Berlin dann schon ganz gut. Aber sie sind der große Favorit dann eben auch in Berlin. Aber wichtig ist da eben auch mit einer breiten Brust hinzukommen, wenn wir gerade über die Arminia sprechen, die aller Voraussicht nach hier aufsteigen wird in die zweite Liga. Das heißt, die kommen mit mächtig Rückenwind dahin. Das Stadion wird aller Voraussicht nach dann eher pro Bielefeld sein, denn die neutralen Zuschauer halten ja bei solchen Pokalspielen, was ja auch richtig und sympathisch ist, eher zum und zu den Kleinen. Also es ist eine durchaus knifflige Aufgabe für den VfB Stuttgart. Und jetzt geht es einfach darum, sich nochmal in den beiden Spielen ein gutes Gefühl zu holen, verletzungsfrei durchzukommen. Und dann wäre es bei aller Sympathie für Arminia Bielefeld sicherlich für den deutschen Fußball nicht so schlecht, wenn Stuttgart das Ding zieht, damit sie in der Europa League im nächsten Jahr ja, weit kommen können. Und da haben sie sicherlich dann deutlich bessere Chancen mit all den Nationalspielern, die da kicken, als Bielefeld, die dann vielleicht in der zweiten Liga spielen, aber natürlich nicht die Qualität haben. Und vielleicht noch ein Wort zum VfB Stuttgart. Die haben, finde ich, eine super Truppe zusammengestellt. In den letzten Abstellungsperioden der Nationalmannschaft war Stuttgart extrem prominent vertreten. Ja. Mit allem, was sie da haben, hatten da sogar zum Teil mehr Nationalspieler am Start als Bayern oder Dortmund. Haben auch eine gute Spiele gezeigt in dieser Saison, aber so zwischendurch einfach den Faden verloren, jetzt gerade mit dieser Heimspiel-Niederlagenflut und jetzt sind sie aktuell auf dem 10. Tabellenplatz um. Das ist mit aktuell 44 Punkten eigentlich viel schlechter als das, was sie auf dem Platz geliefert haben. Ich finde, dass Stuttgart vom ganzen Kader her, von der Art, wie sie Fußball spielen, eigentlich ein Kandidat sein müsste, irgendwo für die Plätze 4 bis 6. Und deswegen ja, performen sie so ein bisschen unter, aber können das Ganze in den Pokalsieg natürlich noch retten.
Das Gute ist für den VfB, wie gesagt, das Pokalfinale findet nicht bei ihnen im Wohnzimmer statt, was wiederum für die Bielefelder natürlich ein Nachteil ist. Ich glaube, die hätten das Finale sehr gerne auf der Ostalb gehabt, aber ja, kann man auf der Ostalb, um Gottes Willen, ich meine in Ostwestfalen, oh, ach du meine Güte. Ja, Entschuldigung für den Fauxpas hier auf der Alm natürlich. So, dann machen wir mal ganz schnell weiter mit dem Abendspiel, was auch nicht so unspektakulär war. Dortmund gegen Wolfsburg. Spannend war es aber nicht wirklich. Ein knackiges 4:0, 2 Tore von Guirassy und Adeyemi. die Wolfsburger eine einzige Vollkatastrophe, muss man glaube ich sagen, seit 8 Ligaspielen ohne Sieg. Daraus folgt die Entlassung von Ralf Hasenhüttl für die letzten 2 Spiele gegen Hoffenheim und in Gladbach übernimmt der U19-Trainer Daniel Bauer. Fangen wir vielleicht mal mit den Wolfsburgern an. Auch der liebe Kollege Nico Manstein, der hier öfter mal im Podcast ist, der ja Wolfsburg-Fan ist. Ich habe mit ihm am Wochenende geschrieben. Er hat nur noch geantwortet, es tut einfach nur noch weh, sich Woche für Woche das Wolfsburger Spiel anzugucken. Also wirklich, auch wenn man sich die Tore mal im Einzelnen anguckt, und es tut mir so leid, weil ich würde Adeyemi mal gerne loben, weil der überragend gespielt hat, aber bei allem Respekt, also das, was die Wolfsburger Abwehr bei jedem Tor eigentlich macht, also das ist so, wie wenn ich bei FIFA auf Amateur stellen würde, den Ball meinem schnellsten Spieler gebe und einfach einmal durch die Abwehr marschiere. Also das war schon sehr gruselig.
Ja, es gibt ja im Fußball diesen bekannten Spruch, um jetzt den Doppelpass wieder zu zitieren, wo man 3 Euro ins Phrasenschwein zahlen müsste, ja, the trend is your friend. Und das gilt dann eben auch im negativen Bereich. Das heißt, die Wolfsburger sind in so einer, die sind so einem Negativstrudel drin schon seit Wochen und Monaten. Dann gab es mal ein ganz gutes Spiel in Mainz, wo sie dann ja auch noch sehr spät zum Ausgleich gekommen sind. Aber das reicht natürlich dann alles eben nicht mehr, um die eigentlichen Ziele, die man hatte, nämlich zumindest mal in Richtung Platz 6 zu gucken, in Richtung Europa zu schielen. Das reicht dann eben nicht mehr. Und jetzt hat man die Saison, glaube ich, auch im Kopf abgeschenkt. Was man so hört, ist das Verhältnis wohl, ich muss das vorsichtig sagen, weil ich es auch nur aus dritter oder vierter Quelle weiß, zwischen Trainer und Mannschaft, das Allerbeste. So spielen sie eben dann auch Fußball. Ja. Hasenhüttl, den ich eigentlich für einen guten Trainer halte, muss dann am Ende gehen. Wolfsburg ist extrem heimschwach. In der Hinrunde haben sie zumindest auch jetzt immer mal noch ganz ordentlich gepunktet, aber das 0-4 in Dortmund, ja, zeigt dann, dass man im Moment wirklich ganz weit weg ist von dem, was der Verein auch für ein Selbstverständnis hat. Aber das gilt ja übrigens nicht nur für diese Saison, sondern Wolfsburg hat die letzten Jahre eigentlich immer deutlich schlechter abgeschnitten, als man sich das vorgestellt hat. Naja, jetzt kommt ein neuer Trainer. Mal gucken, ob es dann irgendwo ein bisschen besser läuft. Aber so richtig sexy ist das alles nicht, was Wolfsburg da im Moment liefert. Anders eben Borussia Dortmund, die jetzt einfach genau das Gegenteil haben von Wolfsburg. Es läuft und läuft und läuft und läuft. Und jetzt könnten sie tatsächlich die Saison doch noch mit dem Champions-League-Platz abschneiden. Ganz sicher darauf wetten würde ich nicht, denn sie spielen jetzt in Leverkusen. Dann glaube ich am letzten Spieltag gegen Kiel. Genau. Im Moment müssen sie auch hoffen, dass Freiburg nochmal irgendwo was liegen lässt. Auch Dortmund hat natürlich mit Leipzig beispielsweise noch ein Team, was auch nur einen Punkt hinter ihnen steht. Aber zumindest ist jetzt wieder Ruhe in Dortmund. Kovac scheint zu funktionieren und der BVB spielt wieder guten Fußball.
Genau. Es kam jetzt, habe ich irgendwo gelesen oder gehört, da meinte jemand, man sollte Kovac zum Trainer der Saison machen. Ich fand die These dann, auch wenn es jetzt, wie gesagt, seit 6 Spielen ungeschlagen und wenn er sie noch in die Champions League hieft, kann man das gar nicht hoch genug bewerten, aber ist ja auch wieder ein bisschen übertrieben, oder? Weil ich meine, man muss auch fairerweise dazu sagen, ja klar, sie haben jetzt die Serie gestartet, aber eigentlich kamen sie zu spät. Was ihnen brutal hilft, ist, wie gesagt, dass alle anderen massiv schwächeln und sehr viel liegen lassen.
Ist absolut richtig so. Und die Gesamtbilanz von Kovac ist zwar jetzt in Ordnung, weil er hinten raus die letzten Spiele gewonnen hat, aber insgesamt ist es jetzt auch nicht so, dass seit er da ist, dass alles geht wie wie das Messer durch die Butter. Also er hat eben auch Anlaufschwierigkeiten gehabt. Und ich traue dem Braten in Dortmund auch immer noch nicht so richtig, weil immer dann, wenn du geglaubt hast, jetzt läuft's und jetzt ist alles im Griff, kam dann schon noch die böse Überraschung. Also lass die Saison mal dem BVB ist auch noch zuzutrauen, am letzten Spieltag gegen Kiel die Champions League zu verspielen und dann sagen alle, Mensch, auch Kovac hat es nicht geschafft, die sind alle untrainierbar und also Vorsicht, Vorsicht, das ist alles ein Tanz auf der Rasierklinge auch beim BVB, wenn wir uns, jetzt war es ja gegen Wolfsburg relativ souverän, davor die Woche diesen Sieg in Hoffenheim überlegen, den sie da in letzter Sekunde mit einer sehr auch fragwürdigen Schiedsrichterentscheidung, die zwar richtig war, aber zumindest fragwürdig. Also das ist schon alles auf sehr, sehr dünnem Eis, was so insgesamt die Gesamtgemengelage angeht bei Borussia Dortmund. Möglicherweise kommen sie mit einem blauen Auge davon, aber es ist auch noch nicht eingetütet, das Thema Champions League. Und deswegen würde ich jetzt mal die Saison abwarten und dann auch erst abschließend analysieren. Fakt ist aber, dass zumindest mal für den Moment alles gut ist bei Borussia Dortmund. Und das konnte man in dieser Saison wirklich an sehr wenigen Stellen sagen.
Definitiv. Wobei da vielleicht die Wolfsburger auch jetzt zu diesem Zeitpunkt auch ein dankbarer Gegner war, durchaus. Dann gehen wir rein in den Sonntag. Augsburg gegen Kiel, ein 1:3. Ein Ergebnis, womit ich jetzt nicht gerechnet habe. Ich glaube, das kann man glaube ich, so sagen. Erst recht, weil die Augsburger ja wesentlich besser begonnen haben und die zwei Tore ja doch so ein bisschen aus dem Nichts kamen. Ich glaube, für die Fuggerstädter, der Zug nach Europa ist jetzt endgültig abgefahren mit der Niederlage. Positiv kann man immerhin sagen, dass der Vertrag mit Finn Dahmen sich automatisch verlängert hat durch seinen 50. Einsatz. Und die Augsburger haben jetzt noch Stuttgart auswärts und Union zu Hause. Und die Kieler machen wieder ordentlich Druck. Ich weiß nicht warum, aber ich liebe irgendwie diesen Verein. Allein wenn man sich die Tore anguckt von Bernhardsson, die zwei Dinger da. Der Elfmeter ist mir der Name entfallen, Mancino, genau, der so unfassbar sicher geschossen war. Also die Kieler, die sind so unfassbar zäh und so unfassbar ekelhaft und sie überraschen immer wieder, auch wenn sie jetzt immer noch auf Platz 17 stehen. Also es wundert mich nicht, dass sie im Vergleich zu den Bochumern noch gute Chancen haben.
Ja, und sie spielen genau das, was sie spielen können. Sie wussten von Beginn an, es geht nur gegen den Abstieg. Und für Kiel ist es ein Riesenerfolg, dass sie jetzt immer noch realistische Chancen haben, zumindest 16. zu werden. Und sie haben trotz 75 Gegentoren, das ist schon eine Menge Holz nach 32 Spielen, immer noch die Chance drin zu bleiben. Weil sie auswärts mutig spielen, das macht Spaß. Das hast du gerade gesagt, David. Ne? Also sie gehen das komplett furchtlos an. Sie haben, glaube ich, in allen Auswärtsspielen getroffen. Das ist auch eine sehr verrückte Bilanz für den, die da unten steht. Und sie haben in Leipzig schon sehr gut gespielt vor 2 Wochen, wo sie nah dran waren, da sogar zu gewinnen. Jetzt haben sie in Augsburg dreifach gepunktet. Sie haben den großen Vorteil, dass niemand so richtig ernsthaft mit dem Klassenerhalt rechnet. Sie selbst wahrscheinlich auch nicht. Und deswegen können sie extrem befreit aufspielen. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie sie mit der Drucksituation dann am kommenden Wochenende umgehen. Weil, das ist dann die große Chance, am 33. Spieltag vielleicht an Heidenheim vorbeizuziehen, auf Rang 16 zu kommen. Aber jetzt haben sie natürlich auch ein bisschen Druck. Und dann bin ich gespannt, ob sie das machen können. Ich traue ihnen tatsächlich zu, dass sie 3 Punkte noch holen aus den letzten beiden Spielen. Und das könnte vielleicht reichen, um Heidenheim zu überholen.
Natürlich mit Freiburg und Dortmund jetzt nicht die einfachsten Gegner. Wobei man aber auch sagen muss, gerade jetzt in dieser Saisonphase ist das eigentlich nicht mehr so viel wert, ehrlicherweise. Weil da aufgrund der unterschiedlichen Situation der Teams auch die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass auch mal was Außergewöhnliches passiert. Also insofern.
Natürlich, beide Freiburg und Dortmund haben natürlich auch den Druck des Gewinnen müssen. Die Freiburger wollen gerne ihren 4. Platz verteidigen, oder davon haben wir jetzt eben gesprochen. Also da könnte schon noch was gehen für Kiel. Bin sehr gespannt, ob sie es noch am Ende ziehen.
Wie enttäuscht bist du, dass die Augsburger nicht beliebten T-Shirts in Europa kennt uns keine Sau, nicht wohl vorerst nicht wieder rausholen werden oder können?
Ich glaube, die Augsburger können total zufrieden sein mit ihrer Saison. Sie haben ja nicht so gut Hinrunde gespielt und hatten sie zwischendurch eine super Serie. Du hast eben Finn Dahmen auch erwähnt, der ja, keine Ahnung, gefühlt eine Ewigkeit ohne Gegentor dann auch war. Die Augsburger holen das Maximale einfach raus, wenn sie irgendwo im Bundesliga-Mittelfeld landen, dass man dann zwischendurch auch mal in der Phase ein wenig nach Europa schielt. Okay. Aber für mich waren sie jetzt ehrlicherweise nie so ein ganz ernster Kandidat für Platz 5 oder 6, weil da muss dann schon eine ganze Menge zusammenkommen. Jetzt haben sie 43 Punkte, Leipzig auf Rang 6 hat 50, also da fehlt dann schon dann auch noch ein bisschen was. Ich denke, die werden am Ende, wenn sie 10., 11., 12. werden, extrem zufrieden sein mit ihrer Saison, und das können sie auch.
Lassen die Saison jetzt ausklingen in Stuttgart und zu Hause gegen Union. Freiburg gegen Leverkusen, am Ende das Spiel, was die Bayern zum Meister gemacht hat, nämlich weil Leverkusen 2:2 gespielt hat. Positiv kann man sagen, immerhin, war jetzt das 33. Mal in Serie, wo sie auswärts nicht verloren haben. Allerdings, ja, was ist das auf der anderen Seite jetzt wert, insbesondere wenn man jetzt 2:0 zurückgelegen hat? Man merkt irgendwie, auch, wie gesagt, die letzte Saison war absolut kometenhaft und das hätte man sich nicht im geringsten vorstellen können oder man hat auch nicht gedacht, das jetzt in irgendeiner Art und Weise so wiederholen zu können. Deshalb, man merkt so eine gewisse Unruhe in Leverkusen. Man hat jetzt, wie gesagt, noch Dortmund zu Hause, Mainz auswärts. Die Champions League wird man nicht mehr verspielen. Was, glaube ich, aber gerade sehr viele da stört, und das hat jetzt am Wochenende Granit Xhaka, glaube ich, auch gesagt, diese Hängepartie um ihren Trainer, um Xabi Alonso, der auch jetzt nach dem 32. Spieltag sich nicht klar äußert oder allgemein der Verein sich auch nicht äußert, wie es da jetzt weitergeht. Hat das, es ist jetzt eine sehr hochgegriffene Frage, aber hat das hinten raus vielleicht auch so das Allgemeinbild so ein bisschen behindert, beziehungsweise das Spiel, die Leistungen der Mannschaft?
Also die Gesamtgemengelage in Leverkusen ist schon ein wenig kurios, denn sie spielen eine wirklich gute Saison. 68 Punkte nach 32 Spieltagen. Du hast es eben erwähnt, auswärts seit Ewigkeiten ungeschlagen. Sie haben überhaupt erst zwei Saisonspiele verloren. Also das ist schon alles total in Ordnung, also mehr als in Ordnung, was sie da zusammengespielt haben. Und wenn die Bayern nicht so eine herausragende Saison hätten, dann wären sie möglicherweise auch wieder Richtung Titelverteidigung gegangen. Ein bisschen ärgerlich ist sportlich sicherlich dieses kuriose Aus bei Arminia Bielefeld. Eigentlich wäre Leverkusen ja mit einem Sieg bei einem Drittligisten sicher ins Pokalfinale eingezogen. Dann hätte man auch noch einen Titel gewinnen können. Dann, glaube ich, wäre die Saison auch komplett anders betrachtet worden als jetzt. Hat man so ein bisschen den Eindruck, Mensch, da geht eine ganze Menge kaputt, ja. Ich habe vor ein paar Wochen auch bei RTL aktuell gesagt, Leverkusen muss aufpassen, dass sie nicht in so einer Art Selbstauflösungsprozess sind. Ne? Der Trainer geht, Florian Wirtz wird wohl gehen, Tah ist auf jeden Fall weg, Fragezeichen hinter Xhaka, hinter anderen Spielern auch. Und alles das, was Leverkusen in den letzten zwei Jahren erfolgreich gemacht hat, verlässt aller Voraussicht nach den Verein und dann müssen sie eben wieder neu aufbauen. Und das wird eine große Herausforderung für alle Beteiligten. Für mich war eigentlich auch klar, dass Leverkusen nicht auf lange Sicht den Bayern permanent Paroli bieten kann, sondern dass sie für mich eine Mannschaft sind, die irgendwo zu den drei, vier Besten gehört und ein sicherer Champions-League-Teilnehmer sein sollten. Und wenn dann mal viel zusammenkommt, können sie auch mal einen DFB-Pokal gewinnen. Das war einfach im letzten Jahr so eine Saison, wo alles komplett zusammengepasst hat. Und jetzt normalisiert es sich wieder auf allerdings einem sehr, sehr hohen Niveau. Also alle anderen 16 Vereine wären extrem gern in der Situation von Bayer Leverkusen. Und ich glaube, dass sie da mit Caro, mit Rolfes auch wirklich gutes Personal haben, dass sie, auch wenn dann am Ende alle gehen, ja, dass sie da gute Alternativen finden. Es kommt Geld in die Kasse und dann wird Leverkusen auch sicherlich in der kommenden Saison eine Mannschaft sein, die einen tollen Offensivfußball spielt und den Kandidat ist für eher die Plätze 2 bis 4 als 1 bis 2.
Es wird natürlich dann auch sehr interessant, wenn dann zum Beispiel ein Erik ten Hag als neuer Trainer, wird ja schon gehandelt, kommen sollte. Sicherlich einer, der jetzt durch seine Zeit bei Manchester United jetzt nicht, also es hat seinen Ruf ziemlich geschadet, wobei man fairerweise ja auch dazu sagen muss, seit Sir Alex Ferguson, alle Trainer, die da waren, sind, glaube ich, mit ordentlichen Kopfschmerzen da wieder gegangen, Minimum. Bei den Freiburgern auch Punkte liegen gelassen. Und Schuster hat gesagt, wie hat das formuliert? Ich glaube, er fühlt innerlich eine gewisse Wut.
Ja, das kann man natürlich verstehen, wenn man lange führt und dann die Gegentreffer so schnell bekommt. Das wäre ein Riesenschritt Richtung Champions League gewesen. Umgekehrt, Freiburg ist aktuell Tabellenvierter. Sie haben noch zwei Spiele. Sie können es selbst ins Ziel bringen. Und sie sind jetzt natürlich auch heiß drauf, weil sie haben schon sehr oft in den letzten Spielen die Champions League verspielt in den letzten Jahren. Sie haben letztes Jahr, hat es auch langer Zeit gut ausgesehen, Europa League und Conference League verspielt. Und man will auf jeden Fall, was ja auch noch gar nicht ganz sicher ist, in Europa dabei sein. Am Ende kann man in Freiburg auch sehr gut mit der Europa League leben. Aber wenn man denn so nah dran ist, will man natürlich gerne mal dann auch an die ganz großen Fleischtöpfe ran. Und man kann in Freiburg letzten Endes nur sagen Glückwunsch an die Verantwortlichen, dass man diesen Übergang von Christian Streich so gut hinbekommen hat. Das ist schon sehr, sehr stark. Und die Freiburger werden definitiv eine super Saison gespielt haben. Aber natürlich wäre die Enttäuschung, glaube ich, jetzt dann groß, wenn sie nicht am Ende diesen vierten Platz verteidigt bekommen.
Haben jetzt der Vollständigkeit halber noch Kiel auswärts und die Frankfurter Eintracht daheim. Und dann machen wir den Spieltag rund mit, apropos, Mainz gegen Frankfurt. Wir reden mal nicht über die komischen Dinge, die da an der Frankfurter Eckfahne da die ganze Zeit geflogen kamen. Das war wieder zum Fremdschämen. Wenn ihr das sehen wollt, schaut es euch in den Highlights irgendwo an. Aber drüber reden will ich jetzt nicht unbedingt. Ein 1:1, auch ein Unentschieden, was beiden Teams so semi hilft. Positiv bei den Mainzern, Johnny Burkhardt, sein 16. Saisontreffer. Das ist Vereinsrekord. So viele hat noch nie jemand in einer Saison geschafft. Dennoch die Frage, ist das zu wenig für Europa? Die Mainzer haben noch Bochum auswärts und Leverkusen zu Hause.
Ja, für die Mainzer ist es tatsächlich zu wenig. Sie sind ja jetzt aktuell auch Siebter. Das heißt, wenn wir jetzt den Schlussstrich ziehen würden, wären sie eben raus. Und ob sie jetzt wirklich an den beiden letzten Spieltagen dann nochmal Leipzig oder Dortmund überholen, da habe ich ehrlicherweise meine Zweifel. Für Frankfurt ist dieser Punkt absolut ein gewonnener Punkt. Natürlich, klar, bei drei wäre schon fast alles klar gewesen. Aber für sie ist jetzt schon mal definitiv klar, dass sie europäisch spielen. Das heißt, sie werden mindestens Sechster und realistisch betrachtet eigentlich auch mindestens Fünfter, weil Leipzig hat 6 Punkte weniger und das deutlich schlechtere Torverhältnis. Also das heißt, sie sind auf jeden Fall dabei und wollen natürlich jetzt dann ähnlich wie die Freiburger unbedingt auch die Champions League ziehen. Und auch da haben sie alles selbst in der Hand. Mit einem weiteren Sieg aus den letzten beiden Spielen werden sie auch von Dortmund dann nicht mehr einholbar. Also die Frankfurter spielen eine Mega-Saison, trotz ja auch der vielen Abgänge. Das ist einfach toll, was Dino Topmöller und natürlich auch das ganze Frankfurter Team und die Verantwortlichen da geleistet haben. Der Punkt in Mainz ist für Frankfurt ausreichend und sie werden, da bin ich mir ganz sicher, nächstes Jahr dann auch Champions League spielen.
St. Pauli und Freiburg, noch die letzten zwei Gegner von der SGE. Und da sind wir wahnsinnig gespannt, was an den letzten beiden Spieltagen noch passiert. Wobei man da tatsächlich noch sagen muss, und das machen wir nach einer ganz kleinen Pause, in der zweiten Liga, da ist ja noch richtig Drama, Alarm, je nachdem, wie man es nennen möchte. Darüber werden wir gleich auch nochmal ein Wort verlieren. Aber würde ich sagen, wir atmen einmal kurz durch und dann sind wir wieder da. So, da sind wir wieder. Und Timo, ich frage einfach mal dich. Womit willst du anfangen? Mit Schalke oder mit Köln? Nimmt sich ja beides nicht viel von der Dramatik zumindest.
Nee, das stimmt. Also in der zweiten Liga ist natürlich mit diesen ganzen Trainerentscheidungen und Entlassungen schon wirklich eine Menge los. Und dieser ihre Aufstiegskampf, der kostet, glaube ich, alle Fans ziemlich viel Nerven. Insbesondere auch hier in Köln, ja, wo die jetzt jüngste Nachricht ist, dass eben Friedhelm Funkel, keine Ahnung, im Alter von, ich glaube, 183, ja, dann nochmal auf der Trainerbank Platz nimmt und jetzt den Kölner Aufstieg klar machen soll. Also das ist schon bemerkenswert, wie angespannt die Situation bei vielen Vereinen ist, die dann wirklich nochmal auch zwei Spieltage vor Schluss nochmal alle Register ziehen wollen. Das macht manchmal ein bisschen nachdenklich und fassungslos, aber ist natürlich für uns Sportjournalisten dann auch zumindest mal spannend, darüber zu berichten. Die Schalker suchen jetzt neuen Trainer zur neuen Saison ja insbesondere. Ich habe jetzt ehrlicherweise nicht so ganz verstanden, warum man jetzt nochmal diese Notbremse ziehen musste. Natürlich waren die Ergebnisse zuletzt sehr schwach. Aber also bei Schalke müsste ja nun wirklich alles zusammenkommen, dass sie noch absteigen. So viel kann eigentlich fast gar nicht mehr schief gehen. Und ich glaube, dann hätte man jetzt auch die Saison noch ordentlich mit dem alten Trainer beenden können.
Ich habe aber ehrlicherweise so ein bisschen den Eindruck gehabt, jetzt auch nach der Niederlage, am Freitag war das gegen Paderborn, oder? Dass da, wenn ich es mal jetzt mal auf gut Deutsch mal formulieren darf, doch einigen oder sehr vielen noch der Arsch auf Grundeis geht. Ich meine, es ist ja nur ein Punkt, aber wenn du dir auch die Interviews hinterher angehört hast von Schallenberg, von Hekerin, also da hätte ich jetzt denken können, dass sie aktuell auf Platz 18 sind, 18 sind und da noch 3 Punkte aufholen müssen. Also ich traue denen alles zu in der Hinsicht.
Ja, du hast schon recht, aber ihnen geht jetzt vielleicht dann so ein bisschen, um mich zu zitieren, der Arsch auf Grundeis, denn man fühlte sich ja in Schalke schon logischerweise längst gerettet und längst sicher. Und jetzt hat man die letzten Spiele vergeigt und stellt dann plötzlich beim Blick auf die Tabelle fest, oha, dann gewinnt Münster auch noch zeitgleich 5 Punkte in Magdeburg. Das kann ja hinten doch auch nochmal eng werden, wenn jetzt Münster 2 Spiele gewinnt und die Schalke 2 verliert. Aber dann steht bei realistischer Betrachtung auch noch Fürth und Braunschweig dazwischen, die auch beide mindestens 4 Punkte holen müssten, um an den Schalkern vorbeizuziehen. Also eigentlich kann da nichts mehr passieren. Aber trotzdem ist es aus Schalker Sicht natürlich ärgerlich, dass eine Saison, die schon vor einigen Spielen längst eingetütet war, dass man überhaupt noch mal anfangen muss zu rechnen. Das spricht natürlich insgesamt überhaupt nicht für die Mannschaft. Und so wie sie aufgetreten ist, hatte das natürlich was von Sommerfußball. Ich glaube, der Begriff ist auch gefallen. Scheint dann auch mannschaftsintern das ein oder andere nicht zu stimmen. Ich habe heute gehört von dem Schalker-Fan, der neue Trainer, wer immer er dann auch ist, der muss vor allem die Kabine mal richtig aufräumen. Also offenbar scheint es da mannschaftsintern nicht so richtig zu stimmen.
Ja, ich meine offensichtlich eigentlich, weil ich meine, es ist ja das eine, dass man jetzt den Wiederaufstieg ja nicht gepackt hat. Ich meine, ja, okay, gut. Aber du gehst ja aus dieser Saison raus. Was erzähle ich eigentlich von Wiederaufstieg? Das war doch jetzt das zweite Jahr in der zweiten Liga. Aber du gehst ja jetzt in den Sommer und hinterlässt einen Kollateralschaden eigentlich. Also du hast ja kein Fundament, wo du im nächsten Jahr auch nur irgendwie auf die Idee kommen könntest, um den Aufstieg mitzuspielen. Es sei denn, es passiert jetzt über den Sommer eine Wunderheilung, aber wüsste jetzt nicht, wo die herkommen soll.
Nee, ist absolut richtig. Also man fängt gefühlt zum 27. Mal in den letzten Jahren wieder bei Null an. Ja, mit einem neuen Trainer, wer immer das dann auch ist. Anfang könnte ja ein Kandidat sein. Das ist schade, weil Schalke natürlich ich glaube, die Meinung würden alle Fußballfans haben, in die Bundesliga gehört.
Definitiv. Und sehr viel besser schaut es beim FC aus. Nur die haben jetzt, wie gesagt, auch keinen Trainer mehr und auch keinen Sportdirektor, nämlich Christian Keller. Ja, ich hab's heute hier mit den Namen. Wahnsinn. Und Gerhard Struber wurden entlassen. Das Komische an der Geschichte war, wenn ich jetzt mal so in meinem Kölner Umfeld und auch mal die Social-Media-Kanäle so gecheckt habe, ich glaube so 95% war so die Message, oh Gott sei Dank, endlich, es hat so lange gedauert, warum jetzt erst? Mich hat das eher ein bisschen verwundert, also der Zeitpunkt ist halt auch merkwürdig. Ich meine, ja klar, man hat jetzt aus den letzten 5 Spielen nur 5 Punkte geholt. Das ist jetzt nicht super, aber ich meine, man steht auf Platz 2 und man hat noch 2 Partien. Also
ja, es ist so ein bisschen, wir hatten eben diesen Begriff Tanz auf der Rasierklinge, so ist es halt in Köln. Sie spielen jetzt in Nürnberg. Mit einem Sieg sind sie dann vielleicht sogar schon aufgestiegen oder zumindest sind sie dann sehr, sehr nah dran. Aber man stellt sich nun mal einfach vor, sie würden dieses Spiel vergeigen. Und das ist ja durchaus denkbar, dass man in Nürnberg verliert. Und dann zieht plötzlich Elversberg am Vorspieltag an Köln vorbei. Und dann spielt der FC auch noch gegen den ersten FC Kaiserslautern, der in einer gewissen Konstellation dann auch mit einem Sieg in Köln, sondern stehen die Kölner plötzlich am Ende als 5. oder 6. mit gar nichts da. So, und dementsprechend ist die Nervosität natürlich hier am Rhein riesengroß. Und dann ist es am Ende eine Art Kurzschlusshandlung gewesen. Ich habe heute irgendwo gelesen, ich glaube beim Kicker war es, Funkel ist der Richtige für einen Tritt in den Hintern. Das, was die Kölner dann irgendwo auch brauchen. Und ja, er wird zumindest mit all seiner Erfahrung nochmal probieren, alles rauszuholen. Und ich würde auch im Moment davon ausgehen, dass die Kölner es packen. Geld drauf setzen würde ich allerdings nicht. Dafür ist in der zweiten Liga einfach insgesamt zu viel möglich. Die Nürnberger haben auch eine gute Mannschaft, spielen ja auch so eine Auf- und Ab-Saison, aber sind natürlich in der Lage, gegen eine Mannschaft, die viel zu verlieren hat, im Zweifelsfall auch dreifach zu punkten. Und dann wird es richtig eng für den ersten FC Köln, aber richtig eng. Und FC-Fan hat gestern zu mir gesagt, also im ersten Saisondrittel haben wir gut gespielt, aber keine Punkte geholt. Im zweiten Saisondrittel haben wir dann schlecht gespielt, aber immerhin gepunktet. Und jetzt hat man irgendwie wieder so das Gefühl, als steht man ganz am Anfang der Saison, wo wenig zusammenkommt und wo man einfach insgesamt zu wenig Punkte hat. Wir haben es ja eben schon mal gesagt, Abstiegskampf, erste Liga, die Mannschaften haben alle sehr wenig Punkte und das gilt ja auch für die, die in der zweiten Liga oben sind. Und deswegen ist es ja auch so eng und so viele Mannschaften können auch hochgehen.
Ist daraus so ein bisschen die Frage, die ich mir in den letzten Wochen gestellt habe, ist das so ein gutes Zeichen für die zweite Liga? Weil ich meine, egal wer aufsteigt, man spielt da immer in erster Linie erstmal gegen den Abstieg, ne? Weil die Welten zwischen erster und zweiter Liga einfach total riesig sind. So. Jetzt ist aber dadurch, dass diese zweite Liga, und wir lieben ja die Spannung, das ist ja Wahnsinn, aber ist das sportlich nicht eher krass von Nachteil, wenn sich jetzt ein HSV, ein FC, ich meine, der HSV ist ja nur ein Punkt besser, ne, muss man ja auch mal sagen, sich da jetzt so behelfsmäßig oder egal wer da jetzt noch mit hochkommt, so in die erste Liga hinein schleppen, sage ich jetzt mal. Und jetzt auch gerade die Kölner, die haben 47 Tore geschossen. Selbst Hertha, die auf Platz 11. Und ich habe die in dieser Saison, war ich auch einige Male wieder im Olympiastadion, und ich mir gedacht habe, oh Gott, was die offensiv machen. Schrecklich. Also auf welcher Grundlage will man denn, wenn man es jetzt schaffen sollte, will man dann in der ersten Liga denn anfangen? Weil, also ein souveräner Aufstieg ist ja eigentlich so die Grundvoraussetzung, dass du auf irgendwas aufbaust. Aber wenn du das da nur so halb irgendwie dich so hochwirkst, ist das ja eigentlich zum Scheitern verurteilt.
Ja, also man hat es ja auch sehr oft gesehen an Aufsteigern aus den letzten Jahren, dass sie sich eben in der Bundesliga extrem schwer tun. Ja, in dieser Saison voraussichtlich wird Kiel direkt wieder absteigen. St. Pauli ist auch noch nicht gerettet. In den letzten Jahren war es sehr oft so, dass Mannschaften, ich erinnere mich an Darmstadt in der letzten Saison oder Paderborn davor, eigentlich chancenlos waren in der ersten Liga und relativ schnell dann wieder nach unten gegangen sind, weil offenbar das Leistungsgefälle dann zwischen erster und zweiter Liga doch größer ist, als man denkt. So spricht man zwar immer von der spannendsten zweiten Liga aller Zeiten. Das ist zwar einerseits richtig, aber andererseits, was die Qualität angeht, dann eben vermutlich dann eben auch nicht. Und ob jetzt Hamburg oder Köln hochgehen, beide müssten sich auf jeden Fall deutlich verstärken. Ansonsten werden sie in der kommenden Saison bei aller Aufstiegseuphorie, die dann herrschen würde, sich sicherlich ganz schnell wieder im unteren Drittel einfinden.
Na, dann machen wir doch jetzt mal Butter bei den Fische. Du denkst, HSV und Köln steigt auf, nehme ich jetzt mal so.
Ich würde das am Ende tatsächlich so tippen, weil, also beim HSV bin ich mir relativ sicher, die spielen zu Hause gegen Ulm, wenn sie gewinnen, sind sie durch. Ich glaube, das machen sie jetzt dann auch einfach klar. Und beim ersten FC Köln, gut, vielleicht schlägt da auch mein FC-Herz zu stark, aber glaube ich dann am Ende auch, dass sie jetzt mit der Erfahrung von Funkel mit einem Sieg in Nürnberg und dann vielleicht mit einem Punkt gegen Kaiserslautern dieses Ding dann auch klar machen und ziehen. Zumal, auch das kommt ja hinzu, dahinter die Mannschaften ja auch ihre Matchbälle permanent vergeben. Ja, Magdeburg verliert dann plötzlich zu Hause gegen Münster 5-0. Kaiserslautern, die mit Lieberknecht nochmal einen Impuls hatten, schaffen es aber auch eben nicht in Karlsruhe zu gewinnen. Paderborn hat vor 2 Wochen was liegen lassen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass die Düsseldorf spielt auch nur 2-2 in Braunschweig, dass die dahinter jetzt mit riesen Siegeserien kommen, sodass man sagt, Mensch, die werden alle ihre Spiele gewinnen und 6 Punkte einfahren, zumal es ja auch noch direkte Duelle gibt. Also oh ja. Ich denke, reicht ein Sieg sowohl Köln als auch Hamburg, um aufzusteigen. Und ich glaube, den werden sie beide holen.
Und wer spielt bei dir Relegation?
Ja, da glaube ich, hat tatsächlich Elversberg ganz gute Chancen, auch weil das nun die Mannschaft ist. Wir haben eben auch über Drucksituationen gesprochen in diesen letzten 180 Minuten der Saison. Also die haben nun wirklich überhaupt keinen. Ja? Die spielen da so just for fun einfach ein bisschen mit. Wenn man sich das Spiel auch Nürnberg gegen Elversberg angeguckt hat, ja, ich sag mal, wie lässig da alle so sich auf der Ersatzbank freuen, wenn ein Tor fällt, ach, nehmen wir noch mit, ach, ist das schön, ach, guck mal, wir haben nochmal auswärts gewonnen. Man ist da komplett tiefenentspannt in Elversberg. Und das, glaube ich, ist schon ziemlich stark. Die spielen jetzt gegen Braunschweig, da werden sie wahrscheinlich gewinnen. Und dann spielen sie ein letztes Spiel auf Schalke. Oh, und dann könnte es sein, dass die Elversberger den Relegationsplatz ziehen.
Vor allem wie sie dann auch die Partycrasher gespielt haben, obwohl Nürnberg so schön, wie viel hatten die jetzt Vereinsjubiläum?
Das waren, glaube ich, 125 Jahre, ja.
Ja, genau. Ja, war eine sehr schöne Choreo-Stimmung, war gut, bis dann Elversberg das Spiel gedreht hat. Ja, also, aber auch mit Horst Steffen, auch ein überragender Trainer, der war auch neulich mal bei Sky 90 war der, glaube ich, auch mal, auch einige spannende Sachen so erzählt hat. Also kann man auch mal empfehlen, sich das anzuhören. Ich glaube tatsächlich mal, weiß nicht, weil ich mit Elversberg einfach so ein bisschen fremde und dann Relegation Elversberg gegen Heidenheim, weiß ich jetzt auch nicht, ob das so die Offenbarung ist. Spielerisch wahrscheinlich schon. Ich denke mal, dass vielleicht, ja, Kaiserslautern kann ich nicht sagen wegen des direkten Duells, dann nehme ich mal Magdeburg und das wäre doch dann eine nette erste Liga mit HSV Köln und vielleicht Magdeburg. Je nachdem, wie die Relegation dann ausgeht. Gut, dann haben wir, glaube ich, alles soweit. Ich schaue mal auf den Plan. Ich glaube, wir sind soweit durch, Timo. Achso, eine Sache fällt mir noch ein. Wir haben ja jetzt wieder Champions League und nur ein Wort dazu. Wer wird es für dich ins Finale schaffen?
Naja, ich wünsche natürlich, dass Hansi Flick dann schon als deutscher Trainer das Ding zieht. In München, glaube ich, wäre eine besonders schöne Geschichte für ihn natürlich auch. Und deswegen denke ich, dass Barcelona auch den spektakulärsten Fußball in diesem Jahr gespielt hat. Und deswegen würde ich denen einfach dann wünschen, dass sie in München gewinnen und dann zumindest ein deutscher Trainer, wenn es schon kein richtiges Finale der Raum ist, die Champions League dann auch feiern kann.
Das hätte natürlich auch etwas. Als Ex-Bayern-Trainer in der Allianz Arena mit Lewandowski wäre auch.
Das würde ihm sicherlich sehr viel Spaß machen, ja.
Ja. Und gegen wen spielen Sie?
Ja, ich glaube, dass Paris mit diesem 1-0 im Hinspiel schon die besten Karten hat. Und ich finde Paris gegen Barca in München, das klingt schon ordentlich.
Würde ich tatsächlich so unterschreiben. Und gerade Arsenal in einem Champions-League-Finale zu sehen, wäre für mich als Spurs-Fan natürlich ganz schlimm. Wobei ich mit einem guten Kollegen, der Arsenal-Fan ist, den Deal gemacht habe, Tottenham erreicht das Europa-League-Finale und Arsenal das Champions-League-Finale. Ja, also insofern, ja. Die Spurs sind auf einem guten Weg. Ich hoffe, sie vergeigen es am Donnerstag nicht auch noch. Könnt ihr übrigens bei RTL Plus sehen, werde ich mir natürlich angucken. Ich meine, bei Man United wird es ja wahrscheinlich eher nicht mehr spannend. Wobei, bei das ist ja auch alles immer möglich.
Ja, Ende Hinweis, das wird sicherlich nochmal sehr interessant werden. Also auch Bodo Glimt hat schon verrückte Spiele gezeigt. Also vielleicht geht da schon auch noch was für die Norweger, auch wenn du es vielleicht nicht so gerne hörst gegen Tottenham. Also das wird sicherlich wie immer bei europäischen Halbfinale nochmal richtig eng werden können an der einen oder anderen Stelle.
Ich höre es vor allem nicht gerne, weil ich weiß, was gegen die Tottenham-Defensive in diesem Jahr alles möglich ist. Deswegen, Aber bin ich sehr gespannt, vor allem auf dieses kleine, kuschelige Stadion da. Also das ist hat doch nochmal eine ganz besondere Atmosphäre.
So. Ja, ich habe gelesen, es gibt ein einziges Spiel in der langen Trainerkarriere von Mourinho, wo er 6 Gegentore bekommen hat. Und das war bei einem Auftritt bei Bodø Glimt in Norwegen. Also das heißt, die können zu Hause durchaus auch für große Überraschungen sorgen. Sind wir mal gespannt.
Das war wahrscheinlich die Zeit, wo er noch Trainer bei der Roma war, oder?
Genau. Er hat damit AS Rom, ich glaube 6-1 oder 6-2 verloren. Aber hat natürlich nicht damit gerechnet, dass er da mit seiner Startruppe und er als der große Trainer davon von irgendwelchen Norwegern so komplett verprügelt wird.
Ja, aber so hat man sich im Laufe der Jahre immer weiter gesteigert. Und das ist so ein bisschen so, dass es gab doch mal Dnipropetrovsk oder so, die mal aus dem Nix irgendwie im Europa-League-Finale stand vor ewigen Jahren, glaube ich mal, was auch überraschend war.
Ich bin jetzt kein Meteorologe, aber vielleicht schneit es ja sogar in Norwegen. Ich glaube, bei den Halbfinale oder bei den Viertelfinalspielen war das der Fall. Das ist, wenn man geografisch guckt, da fast da oben am Nordkap. Also da ist alles möglich. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Rückspiele.
Da stimme ich dir definitiv zu. Und ich glaube, dann verbleiben wir soweit. Timo, vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst.
Hat Spaß gemacht, David. Dir auch alles Gute. Und wir freuen uns auf die letzten spannenden 180 Minuten.
Definitiv. Genießt es nochmal ausgiebig und wie gesagt, in ein paar Wochen, wir gucken mal, ob wir die Saisonrückschau direkt nach dem 34. Spieltag machen oder ob wir noch die Finalspiele abwarten. Ihr werdet es dann mitbekommen und bis dahin wünschen wir euch eine gute, nochmal ausgiebige Fußballzeit und viele spannende, dramatische Stunden. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. It's coming home. It's coming home.